Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode. Mein Name ist Philipp Strauch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Firma Invoice Fetcher und wir haben heute meinen Co-Host mit dabei, Sebastian Born und Mike Jeske. Mike Jeske macht eine Masterarbeit und hat da ganz spezielle Fragen an uns und die wird er uns stellen und wir nutzen die Gelegenheit, diese wirklich guten Fragen möglichst gut zu beantworten und machen daraus gleich so einen Podcast. Warum machst du die Masterarbeit?
Ja, grundsätzlich ging es um einen Leitfaden für KMU zur Einführung der E-Rechnung. Ja, wer den ersten Teil gehört hat, da habe ich das am Anfang auch schon ein bisschen ausgeführt. Im ersten Teil haben wir auch schon so ein bisschen über die Grundlagen gesprochen. Jetzt soll es ein bisschen konkreter werden. Deshalb starte ich jetzt quasi mit dem zweiten Frageblock. Da geht es um die verschiedenen Ausgangssituationen, in denen sich Unternehmen ja jetzt durchaus befinden. Der eine, das haben wir auch vorhin schon gehört, hat vielleicht einen papierbasierten Prozess, der andere ist schon digital unterwegs in seinen Rechnungsprozessen. Das ist unterschiedlich und daraus resultiert ja auch, zumindest in der Theorie, eine verschiedene Herangehensweise an das ganze Thema E-Rechnung, vielleicht verschiedene Herausforderungen und all solche Themen. Und dazu habe ich ein paar Fragen jetzt mitgebracht. Vielleicht vorab noch zwei Fragen an dich, Philipp, und zwar einmal: Wie ist da dein Standpunkt zur Verwendung von elektronischen Signaturen in Verbindung mit der E-Rechnung? Macht das Sinn, dass man vielleicht seine Rechnung elektronisch signiert, die mit einer signierten E-Mail versendet? Was denkst du dazu?
Das ist eine super Frage, weil sie schon bei LinkedIn heiß diskutiert worden ist. Also ich kann eins sagen, also da kommt auch Cybercrime so ein bisschen rein. Grundsätzlich bedarf es keine elektronische Signatur. Denn die wurde, wie wir vielleicht noch wissen, Ende 2011 gekippt im Rahmen von Rechnungen. Vor 2011 war es ja so, dass du eine Rechnung per E-Mail nur mit einer elektronisch qualifizierten Signatur verschicken durftest und so weiter. Das wurde gekippt, aufgehoben und diese Aufhebung gilt nach wie vor. Und ich habe die offizielle Bestätigung, dass das auch so bleibt. Also habe ich nur am Ende den Inhalt zu prüfen, ist die Rechnung sachlich und rechnerisch richtig. Es kommt jetzt aber noch eine Sache dazu. Entspricht sie dem Format der Norm? Und sind die in der Norm sind so Geschäftsvorfälle drin, ist das auch in Ordnung? Also man redet hier von einer Validierung. Ich habe also in Zukunft sachlich und rechnerisch richtig, als auch die Struktur der Rechnung, dieser XML-Struktur, ob die der Norm entspricht und ob die Inhalte darin alle korrekt sind. Das kann ich natürlich mit einem bloßen Auge prüfen, aber ich brauche halt ein paar Wochen, weil ich mich erstmal in die Normen einlesen muss und alles im Kopf haben muss und dafür kann es dann Software-Tools geben und das ist dann meistens Bestandteil zum Beispiel einer Buchhaltungssoftware, wo du es dann tun kannst, wenn die sowas mit anbieten und einbauen. Ne? Weil wenn du ein kaputtes Dokument bekommst, dann was machst du denn dann? Schickst du es halt zurück, ist halt kaputt. Das ist übrigens ein ganz interessanter Gedankengang zum Thema Liquidität. Kriegst du jetzt falsche Dokumente, kannst du die ja zurückbeilen und sagst, es ist keine richtige Rechnung, hast du Pech. Musst du ja im Übrigen ja auch tun, wenn du jetzt schon eine Rechnung ausstellst und dort Angaben drauf fehlen. Zum Beispiel Lieferung und Leistungsdatum. Ja, also das weißt du ja aus der Steuerberatung eigentlich super genau, weil ihr jedes Dokument dann innerhalb der Buchhaltung auch prüft. Wenn ihr euch das anguckt, da hat man ja auch irgendwann einen Blick dafür und bei der elektronischen Rechnung wird das nicht ausbleiben.
Gibt es noch weitere Maßnahmen oder Sachen, die dir einfallen jetzt hinsichtlich steuerlicher Richtigkeit und GOBD-Konformität, worauf man achten sollte?
Also es ist ja auch bisher so, wenn du schon deine digitalen Prozesse hast, dass du das Rechnungsdokument mit dem Buchungssatz verknüpfen musst. Da gibt's ja auch unterschiedliche Herangehensweisen, wie du es tust. Wenn man jetzt mal zurückgeht, das können wir uns alle vorstellen. Du hast einen Papierbeleg und du hast den Buchungssatz bei dir in deiner Software. Dann kannst du ja deinen Beleg durchnummerieren und sagen, das ist Buchungssatz 199 und hast es halt. Damit hast du schon mal was verknüpft und dann legst es dir in den Schrank und wenn dann eine Umsatzsteuernachschau kommt oder eine Prüfung, dann kannst du die Sachen rausholen und hier ist der Buchungssatz etc. Das ist ja bei elektronischen Rechnungen nicht anders, wenn wir jetzt hier über Zugpferd zum Beispiel reden. Aber bisher ist es ja bei Digital-Prozessen auch nicht anders. Du hast jetzt ein PDF-Dokument, in der Buchhaltungssoftware wird abgespeichert. Du hast den Buchungssatz und es ist miteinander verwoben. Das ist ja eine Leichtigkeit in der IT, in Programmierung und Datenbankwesen, da Sachen miteinander zu verknüpfen. In unserem Fall ist es so, wenn wir Dokumente irgendwie gesammelt haben für einen Kunden oder irgendwo abgerufen und dann in eine Software übergeben, dann lassen wir uns zum Beispiel technisch mitteilen, dass es auch angenommen worden ist und mit welcher internen Nummer, um diese ganze Geschichte zu protokollieren und nachvollziehbar zu machen. Und das ist natürlich mit rein digitalen Geschichten um ein Vielfaches einfacher, setzt aber voraus, dass ich hinten raus auch eine Archivierung dessen habe. Die meiste Software bietet ja sowas an oder ist per se schon immer gespeichert. Ja? Also du musst natürlich das Dokument archivieren, musstest du jetzt bisher ja auch. Wenn du nur Papierrechnung hast, hast du dein Lager. Dein Lager verschiebt sich jetzt bloß in eine Software, dann zum Beispiel Dokumentenmanagementsystem oder die Buchhaltungssoftware hat halt gleich dieses Archiv mit dabei oder du lagerst es zusätzlich nochmal aus, weil du für dich noch deine Sachen haben willst. Da gibt es ja unterschiedliche Strategien, da können wir eine ganze Folge drüber reden.
Alles klar, danke dir. Dann steigen wir jetzt auch vollständig mit den Fragen zu einer Ausgangssituation konkreter ein. Und zwar die erste Frage an dich, Sebastian. Gibt es deiner Meinung nach gegenüber großen Unternehmen, also wenn wir jetzt die Unternehmensgröße, sage ich mal, als Kriterium für die Ausgangslagen nehmen, gibt es da bei großen Unternehmen Besonderheiten, also die KMU beachten müssen? Also im Gegensatz zu großen Unternehmen, so vielleicht formuliert?
Also ich habe mir die Frage im Vorfeld ja auch schon mal durch den Kopf gehen lassen, aber irgendwie habe ich keinen richtigen Punkt gefunden, an dem ich das jetzt an einer Unternehmensgröße wirklich festmachen wollen würde. Letztendlich ist es halt die Frage grundsätzlich, wie viel Daten habe ich und welche Datenmenge habe ich und wie viele Menschen kann ich diese Datenmenge in der Form vielleicht auch unterstützen und pflegen lassen an der Stelle. Und damit habe ich natürlich ein Thema Qualitätssicherung oder auch fachliche Qualifizierung im Unternehmen. Das heißt, die Sensibilisierung ist vielleicht in einem großen Unternehmen mit mehreren Mitarbeitenden, die in der Regel das Gleiche tun und Vertretung machen oder das auch nur mal machen. Vielleicht ein anderer, vielleicht auch dadurch eine höhere Personalfluktuation unterliegen und so weiter. Das heißt, dort wird es meiner persönlichen Meinung an der Stelle eine regelmäßigere Auffrischung der Information geben, eine engmaschigere Kontrolle der Informationen, die zur Verfügung gestellt werden, um dann vielleicht auch Fehlerquellen zurückzuschließen, um zu sagen, ist das jetzt ein Softwarefehler oder ist das jetzt ein menschlicher Fehler, weil diese Information, nehmen wir das Liefer- und Leistungsdatum mal exemplarisch einfach als Thema, wenn das halt permanent vergessen wird, ist es halt eine Frage von, kann ich das System quasi dazu triggern, bevor ich halt das Ganze speichern darf oder das final gespeichert wird, es mich hinweist, hey, du hast da was vergessen oder ist es halt auch eine menschliche Qualifizierungssituation. Aber wenn ich natürlich jetzt als Einzelunternehmer bin, egal in welcher Branche, muss jetzt irgendwie meine 2000 Artikel nochmal korrigieren und meine 2000 Kundendatensätze, würde ich sagen, ist der kleine KMUler oder der Einzelunternehmer bis 10 Mitarbeiter, wo es ja dann manchmal Chef und vielleicht die Frau oder das Kind, die Unternehmung und Büro mit betreuen, der Aufwand erheblich höher, als wenn ich natürlich mir irgendein großes Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern vorstelle, wo 20 Leute vielleicht Buchhaltung und Rechnungswesen machen, wo ich dann einfach die Aufgabe auf 20 Leute schieben kann, vielleicht aber auch technisch das Know-how und auch die Kapitalunterstützung habe, das softwareseitig vielleicht machen zu lassen, indem ich dann einen ITler frage und sage, fahr mir doch mal eine Abfrage auf meine Artikelstammdaten, wo fehlen denn zum Beispiel die Mengeneinheiten? Und dann kommt halt raus, aus 6 Millionen Datensätze bei 100, naja gut, dann 100 Datensätze sind für mich als Mensch nicht die Schwierigkeit, da würde jetzt kein ITler dran setzen, kommt bei 6 Millionen aber 5 Millionen raus. Dann ist halt die Frage, setzt du da Personen ran, die halt in 5 Millionen Datensätze diese öffnen und ändern? Von daher Besonderheiten physischer Natur, also sprich der Umsetzung der reinen Informationen, nein. Es ist einmal nur eine Frage von, wie steuere ich die Menschen, die dahinter sind, die Fehler machen oder die entsprechend die Aufgaben delegieren müssen. Das heißt, von oben nach unten habe ich ein mehrstufiges Hierarchiesystem in einem Unternehmen, wie wir es ja in der ersten Folge auch schon mal ganz kurz angesprochen hatten. Das heißt, wir haben eine Geschäftsführung, wir haben vielleicht ein paar Directors of, ein paar Heads of und ein paar Teamleiter darunter, dann wird das halt immer komplexer und ich muss natürlich sicherstellen, dass bis zum Jahresende die komplette Kette an Personal bis da diejenigen welchen, die natürlich die physischen Daten vor den Geräten eingeben, dass die das wissen. Das heißt, ich habe damit meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr Aufwand.
Ja, mehr Aufwand, bevor du was sagst, Philipp. Mehr Aufwand bei den großen Unternehmen.
Also rein von der organisatorischen Struktur her, würde ich sagen, haben die größeren einen Mehraufwand.
Okay. Also genau das ist es. Große Unternehmen, Konzerne mit mehreren Standorten, Niederlassungen, auch verschiedenen Departments, so nennt man das, oder einem, nicht nur Abteilungen oder auch Geschäftszweigen, die haben oft keine einheitliche Software, in der Rechnungen geschrieben werden. Die haben erstmal ein Riesenthema, weil die alles zusammenführen müssen. Auch manchmal in der Buchhaltung. Die Abteilung oder dieses Department oder diese Tochterfirma macht so, die machen so, die machen so. Jetzt habe ich die Chance, natürlich mit so einer neuen Pflicht, diese Dinge auch etwas besser zusammenzuführen, zu bündeln. Also der Aufwand, der ist gigantisch. Ich habe da mal ein Beispiel von der Deutschen Bahn gehört, wie die das für sich eingeführt haben und was sie da alles gemacht haben und betrieben haben. Davon haben wir, glaube ich, alle keine Vorstellung. Also wie viele Eintrittspunkte es auch gibt, gerade wenn du ganz viele Tochtergesellschaften hast. Wenn du jetzt einer GmbH bist mit 20, 30 Mitarbeitern, dann wirst du nur eine Software haben, mit der du deine Buchhaltung machst oder deine Übergabe und auch deine Rechnung schreibst. Manchmal hast du auch vielleicht zwei, das hängt ja auch mal davon ab, wo du welches Geschäft tust. Hast du noch eine Kasse, macht die dann irgendwas? Ne? Aber das ist auch die Frage. Also große Unternehmen haben viel, viel mehr tatsächlich vor sich als der kleine Mittelstand, ja, die kleinen Unternehmen.
Und ich würde dazu noch ergänzen, es kommt, wie Philipp das sagt, auch ein bisschen auf die Branche an und auf die möglichen Geschäftsfelder. Also bin ich jetzt Maler und mache halt die typischen Tätigkeiten, dass ich halt Tapete von der Wand mache und wieder dran mache, also dran klebe und meine Tätigkeiten als Malermeister ausführe und habe parallel vielleicht noch einen E-Commerce-Shop dabei, der dann in Zukunft halt genau unterscheiden muss zwischen B2B und B2C möglicherweise. Und dann sind wir wahrscheinlich eher in der Option, dass man guckt, dass dieses Tool dann eher das Zugpferd kann, damit ich halt genau diesen Spagat nicht machen muss, um vielleicht im Worst Case an der Stelle eine zweite, vielleicht auch dummerweise eine dritte Software zu brauchen. Das heißt, einmal für mein Tagesgeschäft mit Tapete dran und drauf, mit dem E-Commerce für B2B und größer oder B2B, B2C an der Stelle. Da muss man halt im Einzelfall mal prüfen. Aber das ist genau der Punkt, wenn man da sich auf diesen Standard einigt für sich selber erstmal und sagt, die beiden Optionen gibt es ja gerade, Stand heute. Und dann haben wir noch die Übergangsfrist für das ein oder andere Unternehmen, ja. Insofern sollte der Spagat an der Stelle schon machbar sein. Aber es ist wirklich ganz hoch individuell, was die Jungs und Mädels da draußen wirklich auch in ein Tagesgeschäft tun.
Philipp, du hattest in der vorherigen Folge auch schon mal so ein bisschen was zum Unterschied zwischen papierbasierten Ausgangslagen gesagt. Und deshalb spare ich mir jetzt mal da die Frage, inwieweit die Bestimmung von der Ausgangslage am Anfang wichtig ist. Ich habe mitgenommen, das macht auf jeden Fall einen riesen Unterschied, wo man da ist, auch in den Tätigkeiten, sage ich mal, die dann auf einen zukommen. Aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal benennen oder auch Sebastian, was sind denn da so die Kernpunkte, wo sich dann die Einführung der E-Rechnung, die Umsetzung davon bei papierbasierten Prozessen zu digitalen Prozessen unterscheidet?
Naja, du musst, wenn du einen papierhaften Prozess bisher hast, musst du eine Software einführen und du musst sie bedienen können. Du musst wissen, wie sie funktioniert und wie die Datenstruktur da im Hintergrund aufgebaut ist, dass es Kundenstammdaten, Lieferantenstammdaten gibt und diese Themen. Und das ist ja manchmal auch gar nicht, das kannst du vielleicht vergleichen mit einer Karteikarte, aber wenn du jemanden hast, der mit einem Computer nicht affin unterwegs ist, ja, oder zwar einen Computer benutzt, Facebook-Likes verteilt, heißt es nicht, dass der eine Software bedienen kann. Das ist ja das, was in der Realität draußen passiert. Da gibt es auch Angst. Oh, ich mache was falsch. Früher war das so. Ja, da hast du einen falschen Knopf gedrückt und dann ratterte die Maschine 8 Stunden und du hast Rechenzeit verbraucht. Heute kannst du das einfach wieder korrigieren oder es passiert sogar gar nichts, weil die Anwendung dir sagt, das geht nicht. Das ist, glaube ich, die größte Hürde, tatsächlich die Einführung einer Software. Und da musst du dran sein. Nehmen wir mal an, du machst es autodidaktisch. Gebe nicht auf. Zieh es durch, hol die Hilfe, guck dir YouTube-Videos an, weil viele Sachen hat irgendjemand schon mal irgendwie ganz schnell aufgeschrieben, ein Video gemacht. Oder es gibt ja gerade im Softwarebereich, im Massensoftwarebereich ja ganz viele so Hilfeseiten. Ich meine, Sebastian hat das früher produziert. Der hat Education gemacht für eine Softwarefirma. Der kann da ganz viel zu sagen. Oder du holst ja halt Hilfe, einen Berater, der das zusammen mit dir umsetzt, ja, und den Leitfaden an der Stelle gibt. Vielleicht ist auch dein Leitfaden dafür irgendwann interessant, wenn man den aufbohrt und sagt, das und das und das kannst du machen. Auch abstrakt gehalten, weil die, jetzt kommt's, die Sachen sind immer dieselben. Du hast einen Interessent, Aus dem Interessent wird ein, ja, der kriegt ein Angebot, aus dem Angebot soll ein Auftrag werden, aus dem Auftrag wird dann eine Lieferung, dann wird eine Rechnung, dann kommt irgendwann eine Mahnung. Das ändert sich ja nicht. An der Stelle ist es immer gleich, nur der Weg, wie du da hinkommst, ändert sich vielleicht mit einer Software. Wenn du ja bisher deinen Quittungsblock benutzt hast, dann musst du jetzt eine elektronische Rechnung dann schreiben. Also jetzt nicht sofort, weil die Übergangsfrist ist ja noch ein bisschen hin, aber du solltest dich darauf vorbereiten. Viel intensiver ist eigentlich das Thema, ich muss jetzt meine Belege digital ins Steuerbüro geben. Mein Steuerberater arbeitet bisher noch nicht digital. Das sind eher die ganz großen Hürden, die genommen werden müssen. Und da bin ich echt gespannt, was passiert. Ich bin so gespannt wie ein Flitzebogen, ob die Welt untergeht oder ob es einfach irgendwie smooth weitergeht und sagen, ja, ist kein Problem, weil es gibt es alles schon. Es ist alles schon da. Wir machen es tagtäglich. Also ihr in der Kanzlei bei euch, wir selber, wir tun es sogar noch für Kunden. Von daher denke ich an der Stelle eher, das wird für all diese Unternehmen, die solche Dienste, Software, Lösungen, Beratungsleistungen anbieten, ein unglaubliches Wachstum geben.
Sebastian, hast du dazu auch noch was zu ergänzen?
Stimmt. Gerade aus dem Education-Teil, da kannst du mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil das ist echt, da kannst du auch so viele YouTube-Videos und Texte schreiben, da kommt trotzdem eine Frage im Kundenservice, am Telefon oder per E-Mail und die musst du beantworten.
Genauso ist das am Ende des Tages. Unterm Strich ist es halt so, man muss sich halt anschauen, was Sache ist. Also ich bin jemand, der gerne digital arbeitet, der im Optimalfall an einem Monitor sitzt, aber für den Übergang, ich habe es in der einen oder anderen Podcast-Episode meines Lebens und meine als Gast und als Host schon öfter mal erzählt. Also ich würde mir jetzt folgende Situation machen, ich würde mir ein großes Stück Tapete nehmen, 5 oder 10 Meter, vielleicht auch 2x5 Meter untereinander, dann würde sie mir einfach im Optimalfall in irgendeinem Durchgangsbereich meiner Firma hinkleben, wo alle dran vorbeilaufen können, einen großen schwarzen Strich drauf und dann fangen wir an mit Punkten wie vor der Anfrage, das heißt, man muss ja irgendwo wissen, wo kommt was her, was könnte man eventuell brauchen, das heißt nicht, dass ich das heute digitalisieren muss, aber wenn ich da visualisiert habe und schon mal weiß, was noch käme, dann kann ich natürlich vielleicht auch daran arbeiten, dann ziehe ich den schwarzen Strich so lange, bis ich hinten dran in der Steuerberatung, möglicherweise beim Anwalt, bei der BG bin in der Situation, das heißt, das sind ja die finalen Dinge, wo irgendwas passiert, das heißt, die Steuerberatung macht möglicherweise meinen Monatsjahresabschluss, der Anwalt unterstützt mich bei bestimmten Fragen und Problemen, die ich als Unternehmer habe, die BG setzt mir Auflagen, das heißt, wieder fachchinesisch, Reverse Engineering, das heißt, ich drehe das ganze Thema um und überlege einfach rückwärts aufgrund dessen, was ich an Informationen brauche, welche ich mir generieren muss. Und diese schwarze Linie führe ich dann quasi aus, nämlich wie es der Philipp gerade schon gesagt hat, schreibe da Anfrage ran, schreibe Angebot ran. Das heißt, zwischen der Anfrage und dem Angebot muss ja irgendwas kalkuliert werden, es muss irgendwas nachgefragt werden. Ob das jetzt durch Wissen ist, ob das durch eine Abfrage ist, wie auch immer, ist egal. Aber physisch reden wir ja hier in dem Bereich E-Rechnung immer aktuell nur über die Rechnung. Aber dafür ist der Prozess noch nicht komplett, weil der Punkt ist, muss ja vorne dran irgendwas passiert sein, damit überhaupt erst mal eine Rechnung geschrieben werden kann. Das heißt, es muss irgendwas geliefert werden, es muss irgendwas geleistet werden. Ob das jetzt Beratungsleistungen sind, ob das ganz normale digitale Softwarelösungen sind, ob das an der Stelle Musik ist, die ich vielleicht online runterlade für meine Social-Media-Beiträge oder ob das physisch das Auto ist, was ich bestelle oder den Herd oder was auch immer. Also alles sind ja in irgendeiner Art und Weise Sachen, die von links nach rechts gehen und dann schreiben wir die Rechnung. Und deswegen, die Rechnung an sich gibt uns gerade den Top-Aufschlag an der Stelle, digital zu werden. Aber, wie wir es ja jetzt auch nicht nur einmal gesagt haben, wenn ich mir jetzt die Mühe mache, meine Kundenstammdaten und auch meine Artikelstammdaten als auch meine Unternehmensstammdaten sauber abzubilden, egal wofür, hat es natürlich positive Auswirkungen, nicht nur innerhalb der Rechnung, sondern auf den kompletten betrieblichen Struktur und auch auf die ganzen Abläufe dahin. Das heißt, für mich ist halt der Punkt, ja, Philipp, YouTube-Videos und andere Bereiche, wo man Videos gucken kann, auch die Softwareanbieter machen oder auch andere, auch gibt auch Unternehmensberater und Steuerberatungskanzleien, die Top-Videos zur Verfügung stellen, keine Frage, aber 3 Videos ersetzen keine Schulung. 3 Videos oder auch 10 Videos bei YouTube ersetzen keine Beratungsleistung. Das setzt voraus, dass ich mich als der Mensch, der vor dem Monitor sitzt, die Mühe mache und durch das Thema durchsteige. Und jetzt ist die Frage, habe ich die Zeit und das Know-how dafür? Das Know-how kann man technisch gesehen sich auf den Kreis schaffen. Frage ist, wie viel Zeit brauche ich dafür? Deswegen ist es halt immer die Frage zu stellen, wer kann mir helfen, ist wahrscheinlich, wie es Philipp gerade auch gesagt hat, vielleicht auch einfach mal einen befreundeten Unternehmer fragen, was machst du und womit machst du? Weil grundsätzlich ist es ja in vielen, vielen Branchen ähnlich. Das heißt, wenn wir das E-Commerce mal außen vor lassen, sondern den anderen Bereich aller See. Also irgendwer fragt, was kannst du das? Dann sagst du, ja, das kann ich zu dem Preis. Dann sagt der andere, yo, für den Preis mache ich das oder lasse ich das? Wenn er sagt, ja, dann habe ich den sogenannten Auftrag in der Tasche. Und was dann getan wird, völlig sekundär. So, und jetzt ist die Situation, damit habe ich die Grundlage geschaffen, um eine Rechnung zu schreiben. Ich habe einen Auftrag, ich habe eine Leistung, etwas, was ich geben muss, etwas, was ich tun muss. Das heißt, jetzt könnte ich technisch das erste meine Rechnung schreiben, aber vorher greift das Thema E-Rechnung nicht. Aber es hat natürlich den kompletten Prozess, den es dazu greift. Und deswegen ist es halt für mich so ein Pro und das ist halt der Unterschied. Wenn ich auf Papier bin, dann kriege ich eine WhatsApp, dann schreibe ich mal kurz eine WhatsApp an den Kollegen, ey, du musst da bitte nochmal das und das Gartenhaus wegreißen. Dann fährt da einer hin, rotzt das Gartenhaus weg, hinterher kommt raus, war das Falsche. Und dann schreibe ich dafür eine Rechnung, ob der Preis nachher richtig oder falsch war. I don't know. Das war erstmal so ein Thema. Ich habe am Telefon gesagt, kostet 500 Euro und dann wird das halt gemacht. Und jetzt ist halt die Situation, jetzt haben wir eine Nachhaltigkeit da drin, in der Form, dass ich halt einfach strukturierte Informationen vorhalten muss, um dann damit halt entsprechend auch umzugehen.
Jetzt hast du eben auch den Punkt Zeit genannt. Was denkst du denn, wie viel Zeit und auch Kosten sollte man als KMU da einplanen für die E-Rechnungseinführung? Ist das, klar, kommt es auf die Größe irgendwo an, ne, und auch auf die Ausgangslage, aber vielleicht in Abhängigkeit dessen, was schätzt du da? Wird das für die meisten ein Riesenprojekt oder ist das eher vielleicht gar nicht so dramatisch, wie man denkt?
Naja, wie du das ja gerade schon sagst, wenn wir uns jetzt nochmal das Stück Tapete vorstellen und sagen, okay, was passiert vor der Anfrage, also wo komme ich Anfragen her, sprich, habe ich Werbung auf dem Auto, habe ich eine Website und so weiter, das lassen wir jetzt mal alles dahingestellt, das ist alles Unternehmensentscheidung an der Stelle und mit was sind meine möglichen Kunden und so muss man halt gucken, was ist halt die Konsequenz daraus. Das heißt, es kann mit einer gewissen Grundlage an Software, ob on-premise, also sprich, auf deinem Gerät, deinem Server, deinem Computer installiert oder in der Cloud eine kostengünstige oder eine kostenexplosive Funktion sein. Die Frage ist halt, was brauche ich konkret? Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin ein kleines Unternehmen und muss halt heute noch meine Software tauschen, weil meine jetzige Software das nicht kann, dann kann es natürlich etwas teurer werden. Ist es jetzt, sage ich mal ganz böse, um mal einen Preis zu nennen, bei LexOffice ein Upgrade von Versionen von Funktion L auf XL, dann ist es vielleicht einmal nur eine Preissteigerung von 20 Euro im Monat in der Situation und schon kann mein System physisch eine zugverteilte X-Rechnung erzeugen und versenden. Und dementsprechend ist es halt eine Frage von Datenpflege. Das heißt, das ist halt eine Frage von Manpower und Arbeitszeit. Von daher ist das sehr, sehr schwierig zu sagen. Und das ist halt wirklich so die Situation. Wenn ich natürlich vom Papier komme, muss erstmal kleine Teams und kleine Gruppen bilden, um halt zu sagen, wie bekomme ich jetzt aus dem Lager das Papier weg und kann das digital machen? Wie bekomme ich in dem Moment die Informationen vom Büro ins Projekt, also sprich zu den ausführenden Personen? Ne? Sind wir jetzt quasi in Online-Beratungssoftwarebude, die jetzt so eine Software einführt, dann kriege ich eine E-Mail oder online in irgendeinem Tool meiner Wahl eine Aufgabe. Sebastian, Firma A möchte B. Gut, dann habe ich das digital, dann ist es auch wahrscheinlich schneller abzuarbeiten. Muss ich das allerdings ausdrucken und noch an einen anderen Standort schicken, weil das jetzt nach München muss, weil in München auf einmal ein Berater hin muss, sieht das nochmal ganz anders aus. Und deswegen ist der Spagat an der Stelle zwischen, das kann eigentlich annähernd umsonst oder kostenlos sein vom reinen Wert her der Softwareauswahl, wenn es meine Software zukünftig kann, bis hin, ich muss halt Personal investieren, Kosten dafür, die Daten zu pflegen, bis hin, im schlechtesten Fall muss ich halt einen komplett neuen Server oder eine Cloud-Software plus die Infrastruktur kaufen und nochmal die Einrichtung machen und nochmal die Mitarbeiter schulen. Das heißt, wie gesagt, zwischen kostenlos und gefühlt maximalem Firmeninvest der letzten 10 Jahre könnte alles dazwischen kommen, im schlechtesten Fall.
Ja, nun mach halt die Leute nicht so viel Angst.
Das ist ja keine Angst, das ist einfach eine realistische Situation, wo ich sage, wenn ich jetzt gerade konkret im Handwerk sage, gib mir eine Datanorm und ich habe dort strukturierte Daten von meinem Händler, dann kostet mich das Einspinnen der Datanorm oder der IDS 5 Minuten Arbeit, vielleicht 10 plus eine E-Mail und im schlechtesten Fall vielleicht noch einen Kaffee für den Außendienstmitarbeiter, der noch zu mir rumkommt und sagt, ich möchte dir das noch kurz zeigen. Dann sitzen wir hier alle safe und dann sind wir alle happy und alle glücklich. Aber wenn es wirklich so ist, dass du wirklich noch rein auf Papier arbeitest mit einer analogen, also mit einer digitalen Kasse bei dir und musst jetzt auf einmal alles digital machen, dann wird es die Entscheidung oder dann wird halt auch die Beratungsleistung, die Schulungsleistung nochmal mit einhergehen und das muss man sich einfach überlegen,
die kommt mit,
wie schaffe ich das?
Und die musst du investieren und tatsächlich hinten raus spart man viel Zeit. Das ist also wieder amortisiert, sagt man das. Du wirst nicht damit jetzt mehr Aufträge generieren, aber du wirst hinten raus viel, viel mehr Zeit einsparen tatsächlich. die du dann für andere Sachen benutzen kannst, für Vertrieb und so weiter und so fort oder eben eher in die eigene Unternehmensentwicklung. Ein Berater an die Hand nehmen, wenn wir Kontakte machen sollen. Also wir haben bei uns ganz, ganz viele Leute, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Wie führe ich eine digitale Buchhaltung ein, eine papierlose Buchhaltung und so weiter und so fort. Da gibt es Leute, die haben sich seit Jahren damit beschäftigt, welche Tools an welchen Stellen für welche Branchen wirklich gut funktionieren. Und dann kann man darauf auch vertrauen. Bloß die machen es natürlich nicht umsonst, ist ja klar. Wollen ja auch von was leben und am Armbrutstisch sitzen und eine schöne Salamistulle essen. So ist es. Hey, wenn die Kanzlei vielleicht eine Kooperation mit jemandem hat, umso besser. Dann ist es im Prozess drin. Dann müssen sich aber alle hinsetzen und sagen, Attacke. Ja, und die großen Softwarehäuser, die unterstützen ja ihre Kunden und ihre Berater natürlich jetzt schon seit Jahren. Und das wird einfach nur weiter ausgebaut. Also ja, gibt es ein Angebot ohne Ende und das findet man auch. Und wenn nicht, kann man uns einfach fragen.
Genau. Also es gibt ja aktuell vom E-Vergabeverband durchaus das ein oder andere Webinar, mindestens gefühlt alle 14 Tage. Es gibt diverse Software-Dienstleister, die das ihren eigenen Communities gerade schon anbieten, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also auch nicht nur denen, die schon Kunden sind, sondern logischerweise, wenn man weiß, dass man also von dem, wo man sich mal angemeldet, immer noch mal eine Werbung bekommt, also einfach mit offenem Auge da mal schauen gehen und sich das ein oder andere Webinar, so überdrüssig wie das Ganze nach Covid jetzt nun mal auch eigentlich sind, aber damit es halt auch einfach zeitunintensiv bleibt mit, ich muss noch irgendwo hinfahren, vielleicht macht es auch die örtliche IHK, die örtliche HWK, die Kreishandwerkerschaft, es gibt das BNI-Netzwerk, wo ja Philipp in verschiedenen Bereichen unterwegs ist, es gibt, was weiß ich, den Rotarys Club und wie sie nicht alle heißen, also es gibt, glaube ich, in jedem Erfahrgruppen im Bereich Handwerk und in anderen Bereichen sind auch überall da. Ich glaube schon, dass da immer genug Menschen sitzen, die einen technischen Schritt mir gegenüber gegebenenfalls voraus sind und mir vielleicht ein, zwei Tipps geben. Und dann ist es für mich GMV, gesunder Menschenverstand, zu überlegen, passt das für mich? Kann ich diese Situation adaptieren oder muss ich was ganz anderes machen? Aber auch das ist ja eine super Situation, wenn ich weiß, dass das nicht mein Weg ist, dass ich Nein sagen kann. Denn dann kann ich diesen Gedanken beiseite legen und konzentriere mich auf den anderen Gedanken, der mich vielleicht auch zielführend in die Richtung bringen.
Na, ist oft eine Angst. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit jemandem. Ha, ich habe jetzt die letzten zwei Ordner 22, 21 ins Steuerbüro gegeben. 23, jetzt ab 24 muss ich das alles anders machen. Aber wie mache ich das? Und das ist die große Hürde. Wie fange ich an der Stelle an? Und da ein Plädoyer an IT-Dienstleister, an PC-Benutzerbetreuung, ey Leute, das könnt ihr auch. An Steuerfachangestellteninnen, Steuerfachangestellte, die dann tatsächlich in einem Steuerbüro sitzen und mit dem Mandanten zu tun haben. Macht das mit dem Mandanten. Die müssen an die Hand genommen werden. Da muss man sich manchmal daneben setzen und sagen, guck dir das mal an, machen wir das mal auf. Wir richten das mal ein. Das geht alles Kinder einfach. Ich meine, die meisten Leute kriegen Facebook ja bedient, ja, oder WhatsApp, dann kriegen die auch das bedient. Keine Scheu, kein Problem. Aber oftmals ist ja auch die Frage, ah, wie fange ich denn an? Ah, was muss ich denn beachten? Holt euch Unterstützung rein. Es gibt sogar Gruppen. Also hier Steffi Krüger, die bietet sogar Gruppen an, wo du dich dann mit anderen auch in einer kleinen Community austauschen kannst. Es gibt einen Steuerberater hier, der Markus Stein, der hat da alle seine Mandanten auch in den ganzen Gruppen drin. Also der macht das da richtig professionell. Und das werden wir auch in Zukunft sehen von Steuerkanzleien in Richtung das Thema Marketing. Es verändert sich da auch alles gerade so ein bisschen. Hilfe annehmen. Man muss auch Geld mit in die Hand nehmen, damit es am Ende eine feine Sache ist. Und im Unternehmenskontext ist das ja gar kein Thema. Ja, kannst nicht alles für lau bekommen, aber es geht ja auch darum, den Prozess ordentlich zu haben, statt, wenn du das komplett falsch machst, alles nochmal neu aufzusetzen. Und dann brauchst du die Manpower, da brauchst du die Zeit, das zu tun. Jetzt habe ich ein bisschen Angst gemacht.
Wie man mit dem Thema E-Rechnungspflicht zum 01.01.2025 umgeht. Wenn du also noch was hören möchtest, dann folge uns hier auf den Kanälen. Ansonsten bei Fragen ab in die Kommentare dazu. Und insofern, Mike, danke für deine Zeit, dass du hier kurz da warst und wir sehen uns gleich in der nächsten Episode.